mit 14 das erste Mal World Cup-Siegerin. Bedeutet so kaum 7 Jahre lang trainiert und schon an der Weltspitze. Das ist doch nicht normal, oder?
Ich war natürlich auch ultra fleißig und alles und habe viel trainiert und hatte auch eine klare Vision und klare Ziele. Und habe dadurch, glaube ich, auch mit dazu beigetragen, dass der Damenprallsport da ist, wo er heute ist. Wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich bin Fahrradfahren voll langweilig.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Bikers Paradise Folge Nummer 96. Vergangene Folge waren wir ja auf der Velo unterwegs. Wir haben 2-jährigen Geburtstag dort gefeiert. Ganz viele Leute waren da, haben uns beglückwünscht. Das war ganz toll. Und wir haben ein tolles Verlosungspaket geschnürt. Beziehungsweise hast du dich da ja komplett drum gekümmert. Ich habe mich dann um die Auslosung gekümmert. Also nochmal herzlichen Glückwunsch an alle, die da gewonnen haben. Viele Leute haben sich auch schon gemeldet. Also, falls ihr es noch nicht getan habt, meldet euch bitte. Sonst können wir euch die ganzen Gewinne ja nicht zukommen lassen. Bei der Velo haben wir tolle Interviews aufgenommen. Und eins davon, das hört ihr jetzt gleich. Und zwar geht es da um Nina Reichenbach. Sie ist 26 Jahre alt, 6-mal Weltmeisterin im Trial, dann auch noch 2 Europameistertitel und 9 deutsche Meistertitel.
Ja, ja.
Die ist schon richtig gut dabei.
Und World Cup-Titel auch noch.
Ja, ja, ja. Und wir wollen jetzt mal ganz kurz noch, bevor wir dieses Interview hören, über die deutschen Meisterschaften im Straßenradsport sprechen, denn die ziehen um. Und zwar ganz, ganz kurzfristig, denn am 27. bis 29. Juni sind schon die deutschen Meisterschaften im Straßenradsport und jetzt in Rheinland-Pfalz, in Linden, um ganz genau zu sein. Die Zeitfahrwettbewerbe sind dann in Ramstein und ursprünglich war mal Kaiserslautern geplant und da hieß es jetzt nur, finanzielle und technische Gründe haben dazu einer Verschiebung der Lokalität geführt. Was das genau heißt, konnten wir nicht so genau rausfinden, aber naja, natürlich nicht ganz so schön. Aber in den vergangenen Jahren waren die deutschen Meisterschaften immer unter keinem guten Stern. Also es war immer sehr, so sehr mit der heißen Nadel gestrickt, dass es überhaupt stattfindet. Und muss ich mir vorstellen, ja.
Die deutsche Meisterschaft.
Genau. Und dann gibt es vielleicht irgendwann mal, weil es der Deutsche Radsportverband nicht schafft oder es andere Probleme eben gibt mit auszutragen, das kostet ja auch alles Geld, gibt es auf einmal keinen deutschen Meister oder deutsche Meisterin.
Ja,
das
groß,
ist ja,
ja
schrecklich. Ja. Ne? Andere Länder kriegen das ja nur auch hin. Jedenfalls das Straßenrennen, knapp 20 Kilometer, die fahren eine Runde und das ein paar Mal, dass 218 Kilometer dann zusammenkommen mit 3700 Höhenmetern. Das ist also wirklich knackig.
Schon ganz ordentlich. Ne?
Wenn man da bei der Elite gewinnt, dann ist man zu Recht der Deutscher Meister, würde ich mal sagen. Die Frauen fahren dann am Samstag, die Herren am Sonntag. Und weshalb wir das jetzt gerade erzählen ist, die suchen nämlich gerade aktiv nach freiwilligen Helfern. Streckenposten werden gebraucht, Getränkehelfer, Imbissunterstützung, viele andere Sachen brauchen sie auch. Und falls ihr da in der Nähe wohnt, irgendwo in der Nähe von Linden in Rheinland-Pfalz, dann meldet euch über deren Instagram-Account. Das ist rad-dm-2025 oder auf deren Internetseite dmkl2025.de. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Also vielleicht können wir da unseren kleinen Beitrag dazu leisten. Und ich hätte ja auch Bock, da am Bockwurststand zu stehen und da so ein paar Bockis auszuhalten.
Das war ja klar.
Oder am Bierstand. Na, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen.
Du sollst dem Rennen helfen und nicht in deinem kleinen Hunger.
Ja gut, das stimmt natürlich auch. Kommen wir zu unserem Interview. Wir haben Nina Reichenbach getroffen. Du kanntest die ja schon vorher, ne?
Ich habe Nina, ich weiß nicht mehr genau wann, ich glaube vor 6 Jahren oder so, da war sie schon mehrfache Weltmeisterin, aber so nur 2 oder 3 Mal. Und das war für mich total irre zu sehen, wie sie jetzt von so einer Jungsportlerin wirklich zu so einer erwachsenen Profi-Frau geworden ist und wirklich sich ganz toll entwickelt hat. Ich hatte damals eine Story über sie gemacht für die Bike-Bild und war von diesem Sport, das habe ich durch Zufall entdeckt, total beeindruckt, was die da alles mit diesen Rädern veranstalten. Also sollte jemand mal die Chance haben, zu so einem Wettbewerb zu gehen, geht hin. Das ist meistens auch kostenlos. Es ist unfassbar spannend, das mit anzusehen.
Ja, dieser Trial-Sport, ich kannte das früher mit Motorrädern. Das kam bei Eurosport, glaube ich. Und da sind die mit Motorrädern da über Paletten auch, und Steine und so hochgesprungen und haben so mega krass das Gleichgewicht gehalten. Und dann erst vor ein paar Jahren habe ich das mitbekommen, dass es das auch auf dem Fahrrad gibt. Selbstverständlich auch auf dem Fahrrad, ne? Und Wir haben uns da ja eine Show von ihr angeguckt bei der Velo und das war absolut faszinierend, wie hoch man mit einem Fahrrad springen kann.
Ja, aber du musst dir mal so einen Parcours angucken, den sie dann fahren muss auf der Weltmeisterschaft. So, das ist irre.
Ja, ja, bei der Velo absurd. Waren da jetzt quasi in Anführungszeichen nur ein paar Paletten und so kleinere Hindernisse, so balancieren auf einem Brett und sowas. Aber da waren Paletten auch schon hochgestapelt auf 1,35. Ne? Das kann ich aus dem, oder können wir alle wahrscheinlich nicht aus dem Stand einfach mal so hochspringen und das springen die mit dem Fahrrad.
Ja, ja,
absolut
ja.
Irre. Ja, gut, wir haben sie getroffen in einem kleinen Hinterzimmer von der Velo und da hören wir jetzt rein.
Unser Gast im Paradise.
Nina, toll, dass du jetzt hier bist und kurz Zeit hast zwischen Trialfahren und Auftritt auf der Bühne.
Ja, voll gern. Freut mich, dass ich hier sein darf und ich bin sehr gespannt auf die Podcast-Aufnahme.
Vielleicht als allererstes, weil nicht viele Leute diese Sportart kennen. Was ist Trial eigentlich?
Ganz einfach erklärt ist Trial quasi Parcours mit dem Fahrrad. Also wir haben ein spezielles Fahrrad ohne Sattel, ohne Gangschaltung, ohne Federung. Und mit dem geht es darum, Hindernisse zu überwinden. Hindernisse können zum Beispiel Steine oder Baumstämme sein.
Jetzt hört sich das ja sofort nach so einem Jungsding an. Und wie bist du als Frau dazu gekommen?
Ja, also Fahrradtrail ist schon tendenziell eher ein männerdominierter Sport. Das kann man schon so sagen. Ich bin damals auch durch meinen Klassenkamerad dazu gekommen. Da war ich 8 Jahre alt. Und ich habe schon immer tendenziell eher mehr mit Jungs gespielt wie mit Mädels, als ich ein Kind war. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben und ich habe, bevor ich Trail entdeckt habe, relativ viele andere Sportarten auch ausprobiert und gemacht. Und ab dem Tag, wo ich dann Trail angefangen habe, war dann irgendwie alles andere uninteressant und ich wollte nur noch mit dem Fahrrad ohne Sattel rumfahren und ja, mache das jetzt inzwischen seit 18 Jahren.
Wie bekommt man denn als 8-Jährige so ein Fahrrad? Sowas kann man ja nicht überall kaufen.
Ja, also ich habe damals in einem Verein angefangen und der Verein, der hatte Vereinsfahrräder. Die waren uralt. Ich weiß noch, ich habe mir immer mein rechtes Knie am Lenker angeschlagen und hatte immer blaue Knie. Das war zu einer Zeit, es gab schon Internet, so alt bin ich auch noch nicht. Und eBay war da so ein Ding. Und dann haben mein Vater und ich auf eBay geschaut und haben geguckt, okay, gibt's da Trailfahrräder? Und mein erstes Trailfahrrad haben wir tatsächlich auf eBay ersteigert. Und es war aber so ein bisschen ein Ding, weil bei uns daheim das Internet sehr, sehr schlecht war. Und dann ist das Angebot oder das Gebot ist es jetzt rausgegangen und nicht, dass uns jetzt noch jemand überbietet und wir können dann wegen der Internetverbindung bekommen wir das Fahrrad nicht mehr. Aber es hat geklappt und dann habe ich mein erstes Fahrrad über eBay bekommen.
Jetzt erzähl uns doch mal, was für ein Fahrrad fährt man denn beim Trial? Was sind die Besonderheiten daran?
Also was natürlich als erstes auffällt, ein Trailfahrrad, das hat keinen Sattel. Wir haben auch keine Gangschaltung, also wir haben nur einen Gang und der ist relativ, ein relativ leichter Gang, weil es bei uns ja nicht darum geht, lange Strecken zu fahren. Eine Federung haben wir auch nicht und ansonsten würde ich sagen, ist das Fahrrad sehr, sehr leicht. Also mein Fahrrad ist zum Beispiel aus Carbon und gleichzeitig aber trotzdem super stabil, weil wenn wir da von Stein zu Stein springen, muss man sich natürlich auch aufs Material verlassen können. Genau, mein Fahrrad, wie viel wiegt es? Ungefähr 7 Kilogramm, genau.
Ich habe gesehen, du hast vorne eine Felgenbremse und hinten eine Scheibenbremse. Warum dieser Mix aus beiden quasi Philosophien?
Also ich glaube, das ist was, das hat sich so ein bisschen über die Jahre etabliert. Und so wie ich jetzt mein Fahrrad von den Bremsen her fahre, so fahren es eigentlich die meisten. Vorne hat man die Felgenbremse, die tunt man noch ein bisschen, dann nimmt man eine Flex und raut die Felge an, dass die quasi noch mal ein bisschen aggressiver ist, die Vorderradbremse. Und dadurch ist die entweder offen oder zu. Und bei so Sprüngen aufs Vorderrad ist natürlich super, wenn man da eine Bremse hat, die dann einfach zu ist. Und hinten die Scheibe, die kann man einfach ein bisschen besser dosieren. Und ich persönlich vertraue der Scheibe dann doch auch ein bisschen mehr wie jetzt der Felgenbremse, weil die Felge, die muss halt, der muss alles stimmen, dass die gut funktioniert und die Scheibenbremse, die funktioniert halt eigentlich immer.
Ja. Wie arbeitet ihr mit dem Luftdruck? Ihr habt recht wenig Luft auf den Reifen drauf, ne? Damit das mehr Grip bietet?
Vorne fahre ich 2,2 bar und hinten so zwischen 1,6 und 1,7 bar. es darf nicht zu viel sein und es darf aber auch nicht zu wenig sein, weil wenn es zu wenig ist und ich springe wohin, dann ist es natürlich total instabil. Und wenn es zu viel ist und ich will von der Kante abspringen, dann kriege ich ja auch nicht den Rebounds-Effekt, den ich will. Also da musste man einfach so ein bisschen ausprobieren und schauen, welcher Luftdruck für einen persönlich gut passt.
Und die Felgen, die haben ja Löcher auf der Innenseite. Ja. Wozu ist das da?
Zum Gewicht sparen.
Nein, nicht wirklich. Ernsthaft, ja?
Ja, doch. Bei uns gibt es schon ganz verrückte Sportler, wo es wirklich aufs Gramm ankommt. Mir war es die letzten Jahre eigentlich immer ziemlich egal. Da dachte ich so, ja, jetzt die 100 Gramm hin oder her. Aber ich glaube, ich bin jetzt auch wieder so ein bisschen eingestiegen und am Schauen, okay, wo kann man noch ein paar Gramm rausholen. Und ich habe zum Beispiel auch ein Wettkampffahrrad und ein Trainingsfahrrad. Und am Wettkampffahrrad habe ich nochmal zum Beispiel Titanschrauben, um ein bisschen Gewicht zu sparen. Habe hinten an der Felge, da ist auch von der Felgenwand so ein bisschen was abgenommen, um da nochmal ein bisschen Gewicht zu sparen. Titanpedale, also Pedale mit einer Titanachse, wo man auch nochmal ein paar Gramm rausholt. Und tatsächlich, physikalisch macht die Rechnung bestimmt keinen Sinn, aber das ist egal, für meinen Kopf macht es nämlich Sinn. Wenn ich jetzt 100 Gramm habe und ich habe im Wettkampf zum Beispiel 10 Hindernisse und dann 10 mal 100 Gramm, dann haben wir ja schon ein Kilo.
Ja.
Und das über so viele Hindernisse hochgerechnet, bin ich schon der Meinung, dass es einen Unterschied macht.
Jetzt ist ja im Profisport generell Material immer ein Riesenthema. Und es gibt ja auch, jedes Team oder jede Sportart hat ja so ihre Geheimnisse auch, was das Material angeht. Gibt es auch bei euch so Sachen, die niemand erfahren darf, weil ihr da so was Spezielles habt, womit man schon ein bisschen besser war als die Konkurrenz? Du musst es auch nicht erzählen, aber gibt es Geheimnisse, die sehr gehütet sind?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da bin ich absolut die falsche Person, die man da fragen kann. Ich überlege gerade, aber eigentlich sind wir sehr offen und wir teilen unsere Tipps. Und es ist jetzt nicht so, dass irgendwie eine Person so, zumindest nicht, dass ich es weiß, eine Person so voll den Gamechanger, voll das Gamechanger-Geheimnis hat? Nee, ich glaube nicht.
Wie teuer ist denn jetzt dein Wettkampffahrrad und wie teuer sind Einsteigerräder, wenn jetzt Jungs und Mädchen anfangen wollen, diesen Sport auszuüben?
Also so ein relativ gutes Einsteigerfahrrad. Gebraucht kriegt man das bestimmt so ungefähr um die 1000 Euro. Und das ist dann aber ein Aluminiumrahmen, hat jetzt nicht die besten Bremsen, aber es funktioniert und für einen Einsteiger ist super. Und mein Fahrrad, so wie es jetzt da steht, sind wir schon so, ja, zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Und ich glaube aber, arg viel mehr kann man auch gar nicht ausgeben. Genau. Also da gibt es bei uns dann schon auch irgendwie eine Grenze. Ja.
Ist das Trialfahren in Deutschland gut organisiert? Also auch was den Nachwuchs angeht? Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Hörerin haben oder irgendjemand das hört und sagt, boah, da hätte ich jetzt voll Bock, das auch mal auszuprobieren. Was macht man da?
Ich würde sagen, es gibt einzelne Vereine, punktuell oder auch Trailschulen, wo das wirklich super organisiert ist und wo man als Einsteiger auch wirklich gut Fuß fassen kann und quasi mal in die Sportart reinschnuppern kann. Flächendeckend würde ich sagen, ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben. genau, aber also so punktuell gibt es auf jeden Fall einige Vereine, gerade zum Beispiel hier in Berlin gibt es den MSC Potsdam, wo es regelmäßig Training für die Kids gibt. Und so gibt es eigentlich in jeder Region in Deutschland so ein bisschen wie so einen kleinen Stützpunkt, einen kleinen Verein, der da versucht, wirklich von unten raus was für den Trailsport zu machen.
Das Fahrrad erinnert ja so ganz leicht auch an die BMX-Räder. Ist diese Community, arbeitet die zusammen? Oder ist das wirklich völlig getrennt?
Ich würde sagen, tatsächlich ist es völlig getrennt. Also wir haben einmal im Jahr die Weltmeisterschaft, ist bei uns ein Format von unserem Weltverband, von der UCI. Das nennt sich die Urban Cycling Games. Da ist Fahrradtrail dabei, BMX Flatland und BMX Freestyle. Aber tatsächlich so von der Mentalität sind wir sehr, sehr unterschiedlich. Also die Sportler, einfach die BMX-Sportler und die Trail-Sportler. Und deshalb ist da jetzt tatsächlich gar nicht so, dass es irgendwie krasse Überschneidungen gibt. Und ich glaube auch so dieser Hintergedanke von der UCI, dass die Sportarten voneinander profitieren, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert, weil wir einfach doch sehr unterschiedlich sind und 3 läuft hier und BMX dann so in der Parallelwelt irgendwie. Ja.
Lass uns nochmal kurz zurückgehen in deine Kindheit. Vorhin hast du schon angesprochen, dass du durch einen Klassenkameraden zu diesem Sport gekommen bist. Hattest du vorher schon eine Ahnung, dass du ein extrem gutes Gleichgewichtsgefühl oder auch Sinn hast? Oder hat sich das erst im Laufe der Jahre entwickelt?
Ich habe gerade ein Bild im Kopf, da war ich ein kleiner, also ich muss so anfangen. Ich habe einen großen Bruder, der ist 10 Jahre älter als ich und der hatte logischerweise natürlich ein viel, viel größeres Fahrrad als ich. Und es gibt ein Bild von mir als kleines Mädchen, wo ich so auf seinem großen Fahrrad draufhänge und quasi fast nicht mit den Händen an den Lenker komme. Und ich bin schon immer relativ verrückt Fahrrad gefahren. Wir wohnen neben einem, oder meine Eltern, die wohnen neben einem Kinderspielplatz. Da gibt's Treppen, die bin ich schon immer runtergefahren. Und die Eltern von den anderen Kindern, die haben dann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Oh Gott, das kann sie doch nicht machen. Und meine Eltern, die waren zum Glück relativ entspannt. Dementsprechend hat sich das dann halt einfach irgendwie so ergeben, dass ich dann zum Trail gekommen bin und beim Trail geblieben bin.
Und diese Fähigkeiten, die du jetzt beim Trail über die Jahre erlernt hast, nutzen die dir manchmal auch im Alltag?
Also letzt hatte ich eine witzige kleine Situation, da war ich mit dem Fahrrad einkaufen und dann war da eine rote Ampel und ich war zwischen zwei Autos und irgendwie dachte ich so, ja komm, jetzt halte ich einfach mal das Gleichgewicht, bis die Ampel grün ist. Ist ja für mich gar kein großes Ding. Und dann bin ich weitergefahren und dann hat mich das Auto irgendwann überholt und dann der Mann, der drin saß, hat so den Daumen rausgezeigt und war total begeistert, dass ich das jetzt hinbekommen habe, das Gleichgewicht zu halten. Und für mich ist ja was, also völlig normal. Ich könnte jetzt hier eine Stunde das Gleichgewicht halten irgendwie, aber der war total begeistert. Und aber auch so jetzt abgesehen davon würde ich sagen, dass einem Leistungssport und aber auch der Trailsport im Leben allgemein total viel bringt. Also ich habe so viel durch den Trailsport gelernt. Dadurch, dass wir natürlich auch eine Randsportart sind, muss man selber unglaublich viel organisieren, Trainingslager, Wettkampfreisen, das Thema mit den Sponsoren und alles, das muss man selber in die Hand nehmen und Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist was, für mich ist es auch selbstverständlich, wie das Gleichgewicht halten an der roten Ampel. Ich weiß inzwischen, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, da die Verantwortung zu übernehmen und auch zu sagen, hey komm, ich nehme das jetzt selber in die Hand und will draus machen. Ja, und auch allgemein so im Leben, es gibt immer mal wieder schwierige Situationen, die ich dann irgendwie mit Hindernissen vergleiche im Wettkampf, im Trail. Und da geht es mir ja auch drum beim Trail. Ich will eine Lösung finden. Okay, wie komme ich über das Hindernis? Und wenn ich dann im Leben eine schwierige Situation habe, dann bin ich auch sehr lösungsorientiert und stehe nicht vor einem Problem und denke mir, oh shit, was machen wir denn jetzt? Sondern okay, Problem oder Herausforderung ist da, aber wie kann denn die Lösung aussehen? Also ich glaube, das ist schon was, das mir der Trailsport auf jeden Fall gelehrt hat.
Das hört man so oft, ne? Dass Kinder oder dass, wenn Menschen im Kindesalter mit Sport anfangen, egal welcher Sport, dass sie extrem viel für ihr Leben mitnehmen und dass man dadurch auch besser vielleicht durchs Leben kommt. Du bist mit 14 das erste Mal World Cup-Siegerin geworden. Bedeutet summa summarum, du hast kaum 7 Jahre lang trainiert und warst dann schon an der Weltspitze. Das ist doch nicht normal, oder?
Ja, also man muss dazu sagen, der Damen-Trailsport war in den Anfangsjahren noch relativ klein. Also bei meinem ersten Weltcup waren wir irgendwie 8, 9 Starterinnen. Und es hat sich jetzt erst so über die Jahre entwickelt, dass der Damen-Trailsport auch richtig Substanz hat, sage ich jetzt mal, dass da viele Sportlerinnen sind, die gut und erfolgreich sind und die viel trainieren. Und in meiner Anfangszeit, so in den ersten 1, 2 Jahren, da waren wirklich nicht so viele Damen einfach da. Und ich war natürlich auch ultra fleißig und alles und habe viel trainiert und hatte auch eine klare Vision und klare Ziele. Und habe dadurch, glaube ich, auch mit dazu beigetragen, dass der Damentrailsport da ist, wo er heute ist. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt einen Weltcup anschaut, wir sind teilweise 30 Starterinnen, was total viel ist und eine total positive Entwicklung. Das war vor 10 Jahren noch nicht so. Und das ist auf jeden Fall, da habe ich meinen Teil auch dazu beigetragen. Ja.
Was hat sich über die Jahre noch in dem Sport verändert?
Da habe ich eine witzige Anekdote. Meine Mutter war letztes Jahr beim ersten Weltcup seit längerer Zeit mal wieder dabei und wir haben gemeinsam die Sektionen angeschaut, also die Hindernisse, die im Wettkampf drankommen. Und dann hat sie so gemeint, wow, die sind ja super hoch, die Hindernisse, und kommt ihr da überhaupt hoch? Weil sie schon eine Weile nicht mehr so intensiv und nah dabei war. Und dann dachte ich so, ja krass, wenn ich das jetzt so quasi, wenn ich mal einen Schritt zurückgehe und das von außen anschaue, ist es enorm, wie sich die Hindernisse und das Level im Damenreitsport entwickelt hat. Also von der Höhe, von der Variation, von den Techniken und einfach alles. Es ist, früher war es eher so, da waren die Männersektionen und ah ja, da machen wir da ein Damentor hin. Und jetzt ist wirklich, jetzt werden aktiv für uns die Sektionen gebaut und es ist einfach ja mehr auf Augenhöhe mit den Männern jetzt. Das ist schon eine sehr positive Entwicklung.
Du bist 6-mal Weltmeisterin, 2-mal Europameisterin, 9-mal Deutsche Meisterin. Wenn man so viele Meistertitel eingesammelt hat, ist es dann noch einfach, die Motivation für das nächste große Ding zu holen? Weil es ist ja bei dir fast schon Standard, dass du abräumst.
Ich glaube, was mich tatsächlich antreibt, ist schon so diese Lust und der Spaß auch am Gewinnen, weil so dieses Gefühl, wenn man einen guten Wettkampf gefahren ist und dann am Ende belohnt wird und ganz oben auf dem Treppchen steht, ist schon, ja, da steht erstmal kurz die Welt still. So, danach geht's wieder ganz normal weiter. Aber so in diesem Moment, wo man gewinnt, das ist schon ein unglaublich schöner Moment. Genau, aber ansonsten, jetzt abgesehen von dem Erfolg, von dem Leistungserfolg, finde ich es natürlich auch cool zu sehen, wenn man strukturiert und diszipliniert trainiert, dass man, auch wenn man schon auf so einem hohen Level ist, dass es immer noch einen Raum gibt, in dem man sich verbessern kann. Und es gibt noch so viele Bereiche, in denen ich Potenzial habe, wo ich noch besser werden kann. Und das ist inzwischen tatsächlich auch was, das mich echt antreibt, wo ich mir so denke, okay, ich bin noch gar nicht an meinem Leistungsmaximum angekommen. Also da ist noch Luft nach oben.
Wie lange kann man diesen Sport eigentlich betreiben, wenn man jetzt den Vergleich zieht zum Straßenradsport? Früher sind die Leute später Profi geworden und waren dann im höheren Alter länger Profi. Also es gab dann einige, die auch Ü40 noch gefahren sind im Profibereich. Und wie ist das bei euch? Macht der Körper dann irgendwann mal dicht und sagt so, da geht's jetzt nicht mehr weiter, das tut langsam weh?
Ich glaube, das kommt darauf an, wie man trainiert und wie man mit seinem Körper auch umgeht. Man kann natürlich so trainieren, dass man nach 5 Jahren kaputt ist und einem alles wehtut. Ich glaube, man kann das Ganze aber auch nachhaltig gestalten, dass rein theoretisch, wenn man will, man auch bis Mitte 30 fahren kann oder bis Anfang 40. Aber ich glaube, so das Leistungsmaximum zwischen 20 und 25, einfach mal so ungefähr.
Das Ganze ist ja jetzt wirklich ein Hochleistungssport. Wie viel musst du trainieren, um an der Weltspitze zu bleiben und was trainierst du?
Also ich habe inzwischen einen polnischen Trainer, der mir meine Trainingspläne macht und mich quasi da auf meinem Weg begleitet. Das Training gliedert sich in Krafttraining und in Fahrradtraining. Ich würde sagen 60% auf dem Fahrrad und 40% im Kraftraum. Und vom Wochenumfang würde ich sagen, dass es schon so an die 20 Stunden Training in der Woche sind. Also quasi jetzt nur reines Training. Und dann kommen ja aber noch solche Dinge dazu wie Fahrrad schrauben, Fahrrad instand halten, dann Reisen planen, dann muss man hier mit den Sponsoren was abklären. Also es ist schon ein Fulltime-Job, kann man schon so sagen, wenn man quasi alles drumherum sieht und den gesamten, wie sagt man so schön, den ganzen Blumenstrauß.
Du bist ja auch eine Speakerin, du machst Bike-Workshops, du machst Workshop mit Kids. Das gehört ja dann alles zu diesem Job auch noch mit dazu. Wie organisierst du das? Was machst du denn zum Beispiel mit den Kiddies?
Ja, also tatsächlich ist im Trailsport leider oder vielleicht auch zum Glück so, dass man jetzt nur von Wettkämpfen nicht leben kann. Und deshalb muss man natürlich schauen, okay, was kann ich denn so ein bisschen drumherum machen? Und ja, ich mache ab und zu Trail-Shows auf Veranstaltungen, das kommt eigentlich immer ganz gut an. Und dann habe ich jetzt auch angefangen, Kinderworkshops anzubieten. Das heißt, die Kinder, die kommen mit ihren normalen Fahrrädern zu mir und dann fangen wir mit den Basics an. Kurven fahren, Slalom, balancieren, Gleichgewicht halten, ja, solche Dinge. Und im Endeffekt geht es mir darum, denen die Basics vom Trail zu zeigen, aber viel, viel mehr, dass wenn die auf der Straße unterwegs sind, dass sie einfach ihr Fahrrad im Griff haben. Weil ich glaube, heutzutage gibt es echt einige Kinder, zu viele Kinder, die nicht mehr richtig Fahrrad fahren können. Und das finde ich unglaublich schade, weil ich meine, Fahrradfahren ist ja so für Kinder das erste Stück Freiheit. Wenn man dann ein bisschen älter ist und man darf schon alleine raus, ja, dann sitze ich auf mein Fahrrad und fahre einfach mal los. Und das ist ja, also das ist ja so das erste Gefühl, so, boah, ich bin jetzt erwachsen und bin frei. Und deshalb finde ich das voll wichtig, denen da ein bisschen eine Grundlage mitzugeben, dass sie dann auch einfach sicher unterwegs sind und wissen, wie sie mit ihrem Fahrrad umgehen.
Als ich dich vor ein paar Jahren das erste Mal getroffen habe, warst du noch so ein sehr ruhiger Typ. Und jetzt haben wir dich bei der Show erlebt und du bist aus dir eine richtige Entertainerin geworden. Gehört das dazu?
Ja, ich glaube, das ist was, das darf sich auch über die Jahre entwickeln. Und ich glaube, da darf man dann auch so seinen Standpunkt finden und so seine Marke entwickeln, seine Werte, wofür will ich stehen, was ist mir wichtig. Und ich glaube, wenn man das dann mal so ein bisschen geformt hat und sich dessen bewusst ist und auch einfach ein bisschen erwachsener, reifer ist und seine Erfahrungen gesammelt hat, ich glaube, das ist dann so ein Prozess, der dann einfach beiläufig passiert und so entwickelt sich das dann halt quasi von einem kleinen Mädchen zu einer Persönlichkeit, zu einer Marke, die dann auch Name hat und so nach außen für was steht.
Was fährst du denn sonst für Fahrräder in deinem Leben? Hast du noch andere Fahrradsportarten, die du betreibst und womit gehst du einkaufen und stehst dann da an der Ampel 10 Minuten lang?
Ehrlicherweise, wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich finde Fahrradfahren voll langweilig. Ich habe jetzt aber tatsächlich dieses Jahr mit einer Freundin das erste Mal einen Bikepacking-Urlaub gemacht.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, da waren wir unterwegs, einmal um die Zugspitze.
Und ach, also gleich richtig.
Ja klar, wenn dann richtig.
Und deine Freundin ist auch heil nach Hause gekommen?
Wir sind beide heil nach Hause gekommen. Und ich muss sagen, wir waren nur in Anführungszeichen 4 Tage unterwegs. Aber ich glaube, das war mit einer von den schönsten Urlauben, weil es einfach, man hat so viel gesehen und man steht morgens auf und die einzige Frage, okay, wie ist der Weg und wo essen wir Kuchen? Die einzigen 2 Fragen, über die man sich Gedanken machen muss. Und sonst fährt man einfach, genießt die Landschaft, tretet ein bisschen in die Pedale und hat eine gute Zeit. Also das muss ich sagen, fand ich richtig cool. Da war ich mit dem Gravelrad unterwegs. Und seitdem bin ich auch ehrlicherweise so ein bisschen angefixt und bin dann jetzt auch daheim relativ oft. Was heißt relativ oft? So einmal in der Woche gucke ich, dass ich irgendwie eine coole Tour mit dem Gravelbike mache.
Ja gut, da kannst du ja auch voll deine Fähigkeiten mit einsetzen, ne? Also
ja, wobei ich da ehrlicherweise dann relativ entspannt fahre und mal einen Trackstand an der roten Ampel, das ist okay, aber mehr brauchst du für mich da dann auch gar nicht.
Sag mal, mentale Stärke hattest du ja auch schon erwähnt. Wie wichtig ist der Kopf, die Psyche bei den Wettkämpfen, bei dem Trailfahren?
Also, was beim Trailfahren verdammt wichtig ist, Konzentration. Wenn man auf dem Fahrrad sitzt, man muss sich einfach zu 1000% konzentrieren. Das stelle ich jetzt aktiv so richtig fest, wo ich ein bisschen Gravelbike fahre. Weil da kann ich auch einfach mal rollen und meinen Kopf ausschalten. Aber beim Trail, sobald ich auf dem Trailfahrrad sitze, voller Fokus, volle Konzentration. Weil da passiert so schnell mal was Blödes, dann ist irgendwie nur eine kleine Kuhle im Boden und zack liegt man irgendwie auf der Nase. Also da muss man wirklich voll konzentriert sein. Das ist natürlich so die Basis, so der volle Fokus. Und dann im Wettkampf aber, dass man das Ganze auch hinbekommt mit der Anspannung, mit äußeren Einflüssen zum Beispiel, wenn dann da Zuschauer sind, wenn die dich anfeuern. Ja, da so in dem Fokus zu bleiben und auch vom Druck von außen, wenn man weiß, okay, im Finale zum Beispiel, ich liege jetzt hinten oder ich bin in Führung und darf aber jetzt keinen Fehler machen oder so. Da ist schon wichtig, dass man da so ein paar, ja, wie sage ich, ein paar Tools hat, wie man da wieder in den Wettkampfmodus reinkommt, um einfach fokussiert zu bleiben.
Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, wie so ein Trial-Wettkampf abläuft?
Ich hatte es vorher ja schon mal gesagt, das Wort Sektionen habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Und im Endeffekt besteht ein Trial-Wettkampf aus 5 unterschiedlichen Sektionen. Und in einer Sektion sind dann 6 Hindernisse. Und pro Hindernis bekomme ich 10 Pluspunkte, wenn ich das fehlerfrei überwinde. Und fehlerfrei bedeutet im Endeffekt, dass nur die Reifen das Hindernis berühren. Also sobald ich zum Beispiel einen Fuß auf den Boden stelle, habe ich an dem Hindernis einen Fehler, weil ja ein Fuß auf dem Boden war, und bekomme dann 0 Punkte. Kann dann aber beim nächsten Hindernis, wenn ich es fehlerfrei mache, wieder 10 Pluspunkte sammeln. Genau, so eigentlich einfach erklärt.
Welches Hindernis liegt dir am meisten und welches magst du gar nicht?
Ich glaube, am liebsten fahre ich über Steine. Also Steine so als Hindernisse finde ich cool, weil jeder Stein ist anders, hat eine andere Form und man muss sich die immer auch ganz genau angucken, quasi Steine lesen, dass man weiß, okay, ich fahre die Linie, ich fahre da, dann da. Was ich ehrlicherweise nicht so mag, wenn im Wettkampf so schmale Balken dran kommen, das mag ich nicht so.
Wie hoch kannst du denn mit dem Fahrrad springen? Also hier bei der Velo ist ja so ein Parcours aufgebaut mit, ich glaube gestern bei der Show meintest du 1,35 sind die Paletten hochgestapelt. 1,35 mit dem Fahrrad hochspringen finde ich extrem viel. Ist da noch Luft nach oben bei dir?
So Höhen rechnet man ganz gerne in Europaletten und eine Europalette, die hat ja ungefähr so 14,5 Zentimeter und 10 Euro Paletten bin ich schon hochgekommen, also 1,45 Meter.
Boah.
Ja, boah. Genau.
Jetzt gibt es ja Trail auch als Motorradsport. Hast du da schon mal Kontakt gehabt oder hast du das sogar schon mal gemacht?
Die Freundin, mit der ich die Bikepacking-Tour gemacht habe, sie fährt Motorradtrail und bei ihr durfte ich mal probieren, aber das sah ganz furchtbar aus. Also ich habe mich gefühlt wie so ein Anfänger und ja, ich glaube, es ist nicht ganz so meins, weil wenn es schnell wird und dann ist das dazu noch laut mit dem Motor, das ist dann immer so meins, da bin ich dann eher raus und nehme mein Fahrrad und bin zufrieden.
Wir haben schon angesprochen, dass du extrem viele Titel gewonnen hast. Was sind so deine nächsten Ziele? Vielleicht jetzt kurzfristig dieses Jahr und langfristig die nächsten 10 Jahre?
Also ich glaube, im Trailsport habe ich schon noch so ein paar Ziele, aber ich glaube, ich bin inzwischen weg von den Ergebniszielen, sondern ich bin eher an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich trainiere regelmäßig diszipliniert und ich will am Ende vom Tag einen guten Wettkampf fahren und ich persönlich will mit dem Wettkampf zufrieden sein. Ob ich dann am Ende auf Platz 1, Platz 3 oder Platz 5 stehe, ist für mich völlig fein, wenn ich persönlich mit meinem eigenen Wettkampf zufrieden bin. Also ich glaube, da bin ich jetzt inzwischen so erwachsen, dass ich sage, es geht nicht darum, am Ende zu gewinnen und nur dann ist die Welt in Ordnung, sondern wenn ich zufrieden bin, dann ist die Welt in Ordnung. Das ist das, was zählt. Und ansonsten, glaube ich, 10 Jahre werde ich den Sport bestimmt nicht mehr aktiv machen. Aber so trotzdem habe ich natürlich Ziele im Trailsport, für den Trailsport, für mich persönlich, dass ich da einfach noch schaue, okay, was kann ich denn auch dem Trailsport zurückgeben und was kann ich auch so für meine eigene Marke tun? Genau, habe da jetzt so ein bisschen angefangen, habe so ja, 2, 3 Kids, die regelmäßig zu mir ins Coaching kommen und das macht mir auch relativ viel Spaß, einfach Trailtraining zu geben und mein Wissen auch an die neue Generation weiterzugeben. Und dann bin ich auch offen für das, was als nächstes im Leben ansteht.
Nina, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Es war großartig, mal hinter die Kulissen des Trailsports zu schauen.
Dankeschön.
Ja, voll gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Und wer Lust hat auf Trailfahren, der kann mir auch gerne auf Instagram schreiben und dann können wir da irgendwie einen Kontakt herstellen, wo dann ein Verein in eurer Nähe ist.
Tolle Frau.
Tolle Frau.
Nina Reichenbach, 26 Jahre jung, 6-mal WM, 2-mal EM, 9-mal DM, deutsche Meisterin. Wahnsinn, was die schon alles erreicht hat. Und ich finde es ja krass, dass man davon eben nicht leben kann, auch wenn du so die erfolgreichste Sportlerin in diesem Bereich bist hier in Deutschland und sie sich trotzdem dann noch andere Sachen wie eben Speakerin, Coaching und
ja,
sowas
das,
machen muss.
Ja, das finde ich auch so irre, wie sie jetzt schon anfängt, ihr Wissen weiterzugeben an junge Mädchen, die das auch lernen oder wahrscheinlich auch Mädchen und Jungs. Das finde ich total super.
Und ich finde es ja krass, dass wir genau in so einem Zeitpunkt leben, wo wir nur ganz bisschen in der Zeit zurückgehen müssen und quasi die Anfänge des Sports mitbekommen haben. Also nicht generell, sondern eher in diesem Frauenbereich, wie sie uns das gerade in einem Interview erzählt hat. Total spannend, wie sich innerhalb von kürzester Zeit generell der Frauenradsport, auch auf der Straße, ne, sich so total exponentiell entwickelt hat, eine riesen Aufmerksamkeit auf einmal gewinnt und dann eben so einen Bereich im Trail auch. Das ist total toll anzugucken. Saßt du schon mal auf so einem Trail-Fahrrad?
Nee, die sind mir auch ein bisschen unheimlich. Also die haben wirklich eine ganz komische Form und dann überhaupt keinen Sattel, nicht mal vorgesehen. Ne? Also nicht mal, nicht mal vorgesehen.
Ich saß mal auf so einem Fahrrad und zwar vor 2 Jahren, als wir zusammen das erste Mal auf der Velo waren, quasi unseren 0. Geburtstag dort gefeiert haben. Damals haben wir auf der Bühne bei der Velo unseren Podcast vorgestellt und da haben wir Frank kennengelernt und Frank hat mich dann mal am letzten Tag war das, glaube ich, auf sein Fahrrad gesetzt und das war jetzt nicht so ein kleines Trial-Bike ohne Sattel, sondern das war wie so ein Mountainbike, aber ich glaube, da war schon ein Sattel drauf, so größer einfach.
Gibt's größer.
Und das war total toll. Dann hat er mir so gesagt, wie man da irgendwie hochspringen kann und sowas. Und dann habe ich das versucht. Und es hat auch so teilweise funktioniert.
Das hätte ich jetzt auch gesagt.
5 Zentimeter. Aber das ist doch schon mal was.
Ja, das ist ja nicht 2-Euro-Stück auf den Boden gelegt und gesagt, so Martin, jetzt musst du dich ganz doll konzentrieren. Spring darüber.
Also, wenn jemand euch anbietet, auf so einem Trial-Fahrrad mal
tut's
einfach...
nicht.
Doch, tut es. Es ist total geil. Es macht richtig Laune.
Und bist du rübergekommen?
Ja, über das 2-Euro-Stück, ja. Und Trackstand ist mit so einem Fahrrad auch ein bisschen einfacher.
Ist das so?
Ja, nur weil die Reifen so ultra breit sind. Ne?
Okay.
Und der Luftdruck relativ wenig drin ist. Also ich fand das ein bisschen leichter.
Im Prinzip stehst du auf den Felgen. Kannst gar nicht umkippen.
Gut, also wieder was dazugelernt. Eine Fahrradsportart, mit der ich einfach gar keine Kontaktpunkte vorher hatte. Großartig. Absolut toll. Ich finde ja generell dieses Fahrradthema, ich finde das super, dass wir das so groß halten. Ne? Alles, was mit Fahrrad zu tun hat, kann ja bei uns Thema sein. Und dann rutscht man immer mal wieder in so ganz spitze Themenbereiche rein, von denen man halt keine Ahnung vorher hatte.
Ja, aber was ich noch viel cooler finde, also ich muss uns ja auch mal selbst loben, ne? Dass wir diese Bandbreite, die wir abdecken, ne? Jetzt heute... Nina Reichenbach Trial und in der nächsten Folge gehen wir wieder ganz woanders hin, nämlich zu Rädern für Menschen mit Handicaps. Und das ist wieder was ganz, ganz anderes und aber auch ein hochemotionales Thema. Und da haben wir auch auf der Velo ein Interview gemacht mit dem Marc von Hasebikes.
Das hört ihr dann in Folge Nummer 97. Und da bleibt uns jetzt nur zu sagen, Tschüssikowski, bis nächste Woche Freitag. Nicht vergessen, jede Woche Freitag kommt eine neue Folge Bikers Paradise Podcast raus. Und ihr drückt die Glocke, drückt Folgen bei Instagram und Folgen bei eurem Podcast-Anbieter. Und dann werden wir ganz glücklich hier in diesem Studio.
Oh ja. Bye, bye.
Bis bald.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.